Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, jetzt diesmal von Anfang an. Wir wünschen euch einen schönen vierten Advent. Dritter Advent.
Dritten? Klau mir doch nicht meine Zeit.
Ja, gut, okay, aber es ist, ja, es war nett gemeint. Es ist okay.
Genau.
Wir haben eine Mitteilung zu machen. Wir haben uns für euch ein kleines Giveaway überlegt, so ein kleines Dankeschön so zum Ende des Jahres. Ob das vor Weihnachten noch ankommen wird, ist fraglich. Wir denken jetzt mal eher nicht von der Organisation her, aber es ist ja egal, es kommt ja dann trotzdem zu euch. Möchtest du auch was dazu sagen? Ich bin heute irgendwie nicht so wortgewandt. Ich stehe unter Medikamenten und so, das ist ja nicht so einfach.
Okay, also diese Folge dient auch gar nicht dazu, das Giveaway jetzt genau aufzuschlüsseln, sondern das Ganze eigentlich nur ein bisschen anzuspoilern. Denn weitere Informationen findet ihr auf unserem Instagram-Account, @allejahremörder, mit OE geschrieben, dort findet ihr uns. Und dort findet ihr ab morgen eventuell einen Beitrag, der euch weitere Informationen liefert und ja dazu berechtigt, quasi am Giveaway teilzunehmen, wenn ihr Bock habt. Und es sei so viel verraten, im Prinzip kriegt ihr ein süßes kleines Paketchen von uns geschnürt mit Dingen, die ihr für einen richtig schönen, chilligen, gemütlichen True-Crime-Abend benötigt.
Genau. Wann das morgen kommt, müssen wir noch gucken. Aber ich werde versuchen, das morgen irgendwie online zu stellen, dass ihr euch das anschauen könnt. Also heute passiert, wie gesagt, noch nichts. Wir bitten um Verständnis, dass wir das nur über Instagram machen, weil es einfach von der Abwicklung her einfacher ist. Wer noch keinen Instagram-Account hat, kann sich ja überlegen, sich dafür dann mal einen zu machen oder so. Es ist ja alles kostenlos. Also insofern ist das von der Abwicklung her ganz einfach am einfachsten. Und da schreiben wir auch dabei, was ihr dafür tun müsst. Es wird aber nicht viel sein.
Genau. Abgesehen davon lohnt es sich so oder so, uns gerne mal auf Instagram zu folgen, weil ihr jede Woche zu unserem Fall dann auch die entsprechenden Fotos euch ansehen könnt und die Beiträge natürlich auch kommentieren könnt. Und als kleines Goodie gibt es dann auch, wenn wir denn welche haben, auch jeden Sonntag in unserer Instagram-Story auch noch mal ein paar Outtakes zu unserem Podcast-Fall. Gut, wenn sonst nichts mehr wäre, würde ich sagen, kann ich eigentlich direkt mit meinem Fall beginnen.
Gut, dann lehne ich mich mal zurück und lausche ergriffen.
Heute gibt es mal keine Triggerwarnung, sondern einen wichtigen Hinweis. Wer eine digitale Sprachassistentin bzw. ein Gerät wie ein Echo besitzt und diese Folge nicht über Kopfhörern hört, sollte während dieser Folge das Mikrofon des Gerätes am besten ausmachen, da ich sie sonst eventuell ansprechen könnte. Am 23. März 2020 erscheint die 51-jährige Gretchen Anthony nicht bei der Arbeit. Dawn Paris, Gretchens Chefin und enge Freundin, macht sich sofort Sorgen. Denn das passt gar nicht zu ihr, ohne Ankündigung von der Arbeit fernzubleiben. Sie schreibt der alleinerziehenden Mutter eine Nachricht und fragt sie, ob es ihr gut geht. Eine Antwort erhält sie nicht. Nachdem sie auch im Laufe des Tages keine Antwort von ihr erhalten hat, schreibt sie ihr erneut. Hallo, bitte lass mich wissen, wenn du etwas brauchst. Ich mache mir wirklich große Sorgen um dich. Am Dienstagmorgen erhält sie dann endlich eine Antwort. Gretchen schreibt, dass sie in die Notaufnahme gegangen sei und im Krankenhaus ohnmächtig geworden sei, nachdem sie 39 Grad Fieber und einen niedrigen Sauerstoffgehalt gemessen hatte. Aufgrund ihres sich verschlechternden Gesundheitszustandes sei sie in eine Einrichtung außerhalb von Belgrade gebracht worden, die von der Bundesregierung betrieben werde. Zitat: Heute früh wurde ich positiv auf das Coronavirus getestet. Das ist die schlechte Nachricht, aber ich bin in einer CDC, Coronavirus-Behandlungseinrichtung, die nur Covid-Fälle behandelt. Die gute Nachricht ist, dass meine Blutgruppe möglicherweise zur Heilung eingesetzt werden kann. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, dass ich dir mal gesagt habe, dass ich eine Variante des Rinderwahns in meinem Blut habe. Nun, dieser Stamm ist wichtig, um weitere Antworten zu finden, die bei der Suche nach einem Heilmittel helfen. Aus Sicherheitsgründen empfehlen Dr. Sinclair und ihr Team dringend, dass ich nur mit unmittelbaren Familienmitgliedern Kontakt halte. Ich habe mich für meine Mutter entschieden. Auch Gretchens 12-jährige Tochter Ava und ihr Ex-Mann Jeff Dreyer erhalten einige Nachrichten von ihr, in denen sie ihnen mitteilt, dass sie von der CDC unter Quarantäne gestellt worden sei und möglicherweise in ein medizinisch induziertes Koma versetzt werde, weshalb sie nicht erreichbar sei. Freunde erhalten ebenfalls Nachrichten von ihr. In manchen Nachrichten steht, sie sei im Krankenhaus. In anderen, sie sei in einer temporären medizinischen Einrichtung in Belglade. Die Flut an Nachrichten und E-Mails ist sehr untypisch für Gretchen. In den kommenden Tagen schreibt sie, dass sich ihr Zustand verschlechtert habe und sie nun beatmet und vielleicht sogar in ein künstliches Koma versetzt werden müsse. Gretchens Familie und Freunde machen sich immer mehr Sorgen. Vor allem deshalb, weil sie in der ganzen Zeit telefonisch nicht erreichbar ist und auch niemanden angerufen hat. Nicht einmal ihre Tochter Ava. Und noch etwas fällt allen auf. Die Textnachrichten sind sehr untypisch für Gretchen. Normalerweise schreibt sie in ganzen, grammatikalisch korrekten Sätzen, doch ihre letzten Nachrichten sind voller Abkürzungen. Am 24. März beschließt ihr Ex-Mann und Vater der gemeinsamen Tochter, Jeffrey, das Krankenhaus persönlich aufzusuchen. Doch dort weiß niemand etwas über Gretchen Anthony. Auf dem Parkplatz entdeckt er Gretchens blauen Mini Cooper. Ihre Handtasche liegt auf dem Boden der Beifahrerseite. Weil er zuvor schon ein ungutes Gefühl hatte und er sich sicher ist, dass Gretchen niemals ihre Handtasche im Auto zurücklassen würde, beschließt er sofort, die Polizei hinzuzuziehen. Er erzählt der Polizei außerdem, dass Gretchen immer noch verheiratet ist, sich aber kürzlich von dem 44-jährigen David Anthony getrennt und am 28. Februar die Scheidung eingereicht habe. Die Nachrichten, die er von ihr die letzten Tage erhielt, seien merkwürdig gewesen, fast so, als hätte sie sie nicht selbst geschrieben. Das Sprachmuster erinnere ihn vielmehr an David Anthony. Seine Ex-Frau würde niemals so viele Grammatik- und Interpunktionsfehler machen oder gar Abkürzungen verwenden. Die Polizei nimmt die Meldung sehr ernst und überprüft am 26. März, ob Gretchen in das örtliche Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Beamten stellen dabei fest, dass sie 2008 das letzte Mal dort war. Außerdem stellen sie fest, dass es gar keine temporäre medizinische Einrichtung in Belglade gibt. Ihre Nachrichten entsprachen also nicht der Wahrheit. Als nächstes überprüfen sie ihr Haus in Abaqua, Florida. Sie klopfen an der Tür, doch niemand macht auf. Dann sehen sie sich das Grundstück genauer an. In der Auffahrt entdecken sie weiße Flecken, wie von Bleichmittel oder starkem Putzmittel. Als ein Nachbar auf die Beamten aufmerksam wird, spricht er sie an und fragt sie, ob sie wegen der Schreie vom 21. März gekommen seien. Er habe zwischen 6 und 6.30 Uhr laute Schreie aus dem Haus gehört. Die Beamten befragen noch weitere Nachbarn. Eine von ihnen gibt ebenfalls an, laute Schreie aus dem Haus gehört zu haben. Sie soll »Nein« und »Es tut weh, hör auf« geschrien haben. Als sie dann nach draußen gegangen ist, um nachzusehen, sah sie in der Einfahrt ein Auto stehen, welches sie zuvor noch nie gesehen hatte. Der Motor sei gelaufen, doch es habe niemand darin gesessen. Sie habe das Auto dann auch fotografiert. Ein weiterer Nachbar berichtet ebenfalls von einem unbekannten Auto und einer Plane auf der Ladefläche, die er sehen konnte. Außerdem hatte er am Montag, dem 23. März, gesehen, wie eine weiße, seifenartige Flüssigkeit unter dem Garagentor herausfloss. Das gibt dem Beamten Grund genug, um die Tür von Gretchen Anthony aufzubrechen und das Haus zu durchsuchen. Sie stellen sofort fest, dass im Haus ein Kampf stattgefunden haben muss. Rund um die Waschmaschine verteilt liegen rot verfärbte Handtücher. Es scheint sich um Blut zu handeln. Außerdem finden sie einen zerbrochenen Bilderrahmen, Glasscherben auf Gretchens Bett und Blutspritzer an der Wand des Schlafzimmers. In der Küche liegen einige Lappen und Putzmittel. Dann gehen die Beamten zur Garage. Im Schloss steckt ein abgebrochener Schlüssel. Nachdem sie die Tür aufbrechen, kommt ihnen ein überwältigender Bleichmittelgeruch entgegen. Der Boden ist noch feucht. Die Spuren im Haus lassen vermuten, dass hier ein Mord stattgefunden haben könnte. Von Gretchens Familie erfahren die Beamten, dass Gretchen ihr Haus mit Überwachungskamera ausgestattet hatte. Doch die Beamten stellen fest, dass die Kameras entfernt wurden. Was der Täter jedoch nicht ahnte, die Videos der Überwachungskameras sind dennoch zugänglich, da sie in einer Cloud gesichert werden. Die Ermittler versuchen sofort, einen Beschluss zu erwirken, die Aufnahmen von Gretchens Provider zu erhalten. Doch bis sie diese erhalten, sollen noch einige Tage vergehen. Während die Ermittler auf den Zugang zu Gretchens Account warten, überprüfen sie die Aufnahmen der Bewachungskameras vor dem Krankenhaus. Darauf ist zu sehen, wie jemand am 24. März um 5.40 Uhr Gretchens Wagen auf dem Parkplatz des Krankenhauses fährt. Ein Mann, der knapp 2 Meter groß ist, steigt aus und geht davon. Einen Verdächtigen haben sie bereits. David Anthony. Auf ihn würde auch die auffällige Körpergröße zutreffen. Von Gretchens Ex-Mann Jeffrey haben sie bereits den Hinweis erhalten, dass der Schreibstil der SMS stark dem Schreibstil von David Anthony ähnelt. Außerdem soll David, laut Jeffreys Aussage, auch psychische Probleme haben, weshalb er auch besorgt war, dass er ihr etwas angetan haben könnte. David war nach der Trennung zu seiner Mutter zurückgezogen. Telefonisch können sie ihn nicht erreichen, also fahren sie zu seinem Wohnsitz. Dort angekommen, öffnet seine Mutter die Tür und sagt den Beamten, dass David nicht da sei. Er wäre nach Costa Rica aufgebrochen. Bereits 2018 war David davon überzeugt, dass der Weltuntergang bevorstehe. Er packte Nahrungsmittel, Werkzeuge, Töpfe, Pfannen und 10 Paar Schuhe ein und machte sich dann auf den Weg nach Costa Rica. Doch dann machte er aus unbekannten Gründen wieder kehrt. Darum war seine Mutter auch nicht überrascht, als David am 24. seinen Hund Kobe bei ihr abholte und erneut nach Costa Rica fahren wollte. Für die Ermittler ist das jedoch sehr verdächtig. Schnell wird den Ermittlern klar, dass es schwer sein wird, ihn ausfindig zu machen. Schließlich war er bereits seit 2,5 Tagen unterwegs. Eine Fahndung über mehrere Bundesstaaten ist also nötig. Ein großer Aufwand. Erst recht während einer Pandemie. Am 26. März folgt dann plötzlich die nächste Nachricht von Gretchens Handy. Sie sei angeblich im Palms West Krankenhaus. Die Ermittler überprüfen auch diese Information. Doch auch in diesem Krankenhaus wurde sie niemals aufgenommen. Da Gretchens Handy immer noch in Betrieb ist, orten die Ermittler am 27. März ein Signal von einem Sendemast in Texas. Auch Davids Handy können sie dort orten. Sie können feststellen, dass beide Handys zur gleichen Zeit und am selben Ort ein- und ausgeschaltet wurden. In der Zwischenzeit wird Gretchens Haus ein weiteres Mal mit einem Leichenspürhund durchsucht. Der Leichenspürhund schlägt in Gretchens Garage sofort an. In der Garage hat also zweifelsfrei eine Leiche gelegen. Noch steht aber der Beweis aus, dass es sich dabei auch um die Leiche von Gretchen handelt. Am 30. März erhält die Polizei dann die Überwachungsvideos des Hauses. Die Ermittler sehen nun, was am 21. März wirklich passiert ist. Gegen 6 Uhr sieht man eine große Person, die mit einem länglichen Gegenstand in der Hand auf der Veranda steht. Die Person verbirgt sich im Dunkeln und wartet einige Zeit. Circa 6 Minuten später öffnet Gretchen die Tür und tritt auf die Veranda. Sie fragt den Mann, »Was machst du hier?« Der Mann hält ihr den Mund zu, um ihre Schreie zu dämpfen, und zerrt sie in die Garage. Gretchen schreit noch, »Alexa, mach das Licht in der Garage an!« Das Mikrofon der Überwachungskamera fängt einen dumpfen Aufprall und Gretchens gedämpfte Schreie ein. Dann schreit sie, »Alexa, wähl den Notruf!« Dies wiederholt sie 2 Mal, wobei ihre Hilferufe mit jedem Mal leiser werden. Alexa reagiert nicht auf ihren Befehl. Gretchen wusste nicht, dass man das Gerät erstmal darauf programmieren musste, den Notruf zu wählen. Einige Stunden später sieht man Gretchen bewegungslos auf dem Boden der Garage liegen. Ihre blonden Haare sind blutgedrängt. Die Ermittler wissen nun, dass es sich um einen Mordfall handelt. Der Angreifer geht immer wieder in der Garage auf und ab, ehe er mit Handschuhen bekleidet die Kameras ausschaltet. Dabei ist sein Gesicht deutlich zu erkennen. Es handelt sich tatsächlich um David Anthony. Die Ermittler finden heraus, dass David Anthony seinen Namen geändert hatte. Eigentlich hieß er David Deutsch. David wuchs bei einer alleinerziehenden Mutter in Palm Beach Gardens auf. Er war übergewichtig und hatte ein geringes Selbstwertgefühl, was ihn in der Schule zu einem ständigen Ziel für Mobbing machte. Als Teenager und junger Erwachsener kämpfte er mit schweren Depressionen und zeigte Symptome, von denen seine Familie glaubte, dass sie mit einer bipolaren Störung übereinstimmten. Doch er bekam weder eine Diagnose noch Medikamente. Stattdessen widmete er sich ganz seinem körperlichen Wohlbefinden und fing an zu trainieren und abzunehmen. Nach der High School erhielt er ein Stipendium, um am Eckerd College in St. Petersburg Basketball zu spielen. Mit 23 wird er zum ersten Mal straffällig. Er versuchte eine Videothek mit einer Wasserpistole zu überfallen. Bei seiner Festnahme griff er einen Polizisten tätlich an. Er konnte sich allerdings mit der Staatsanwaltschaft einigen und musste nur für kurze Zeit in Haft. Von da an schien er sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Er machte sein Hobby zum Beruf und fing an, als Fitnesstrainer in verschiedenen Fitnessstudios zu arbeiten. Dort war er bei den Frauen sehr beliebt, weil er nicht nur groß und stark, sondern auch intelligent und charmant war. 2010 lernte er die 22-jährige Versicherungsvertreterin Heidi Jaggers kennen. Er bot ihr eine kostenlose Personal-Training-Stunde an und fragte sie dann, ob sie mit ihm ausgehen wolle. Trotz ihres Altersunterschieds von 10 Jahren waren sie etwa ein Jahr lang zusammen. Anfänglich fielen Heidi die Warnsignale nicht einmal auf, da sie bis über beide Ohren verliebt war. Doch mit der Zeit fiel ihr immer mehr sein kontrollierendes Verhalten auf. Zum Beispiel stoppte er die Zeit, die sie brauchte, um Besorgungen zu erledigen und nach Hause zurückzukehren, oder fragte sie, was sie gegessen hatte und ob sie an den Tagen, an denen er nicht bei ihr war, auch trainiert hatte. Ebenso schien es ihm sauer aufzustoßen, dass sie sich regelmäßig mit Freunden verabredete. Im November 2010 wurde David immer verschlossener und begann sich noch seltsamer zu verhalten. Eines Tages kam Heidi nach der Arbeit in seine Wohnung, wo er auf sie wartete. Er nahm ihre Hand und ging vor ihr auf die Knie. Dann wurde ihr klar, warum er sich so seltsam verhielt. Er war einfach nur nervös, weil er ihr einen Heiratsantrag machen wollte, dachte sie. Denn es kam völlig anders als erwartet. Stattdessen sagte David ihr, dass er sich mit erfolgreichen Menschen umgeben und mit jemandem zusammen sein müsse, der seine Gesundheit und Fitness ernster nehme und dass Heidi nicht diese Person sei. »Ich möchte mit dir Schluss machen, damit du Zeit hast, die Person zu werden, die ich mir für dich wünsche«, sagte David immer noch kniend zu ihr. »Was zum Teufel ist los mit dir?« schrie sie ihn an und riss ihre Hand aus seiner. Er beharrte noch darauf, dass dies die perfekte Gelegenheit für sie sei, zu wachsen. »Es muss nicht so sein«, sagte er zu ihr. Sie entgegnet ihm daraufhin nur noch, »Was zum Teufel erwartest du denn? Du hast gerade auf die beschissenste Art mit mir Schluss gemacht.« Dann packte sie ihre Sachen und schlug die Tür hinter sich zu. In den darauffolgenden Wochen und Monaten versuchte David mehrmals, wieder mit ihr zusammenzukommen, jedoch ohne Erfolg. Sie ließ sich nicht nochmal auf ihn ein. Kurz darauf lernt er bei der Arbeit die alleinerziehende Mutter Gretchen kennen. Schnell funkt es zwischen den beiden. Dass Gretchen bereits eine Tochter mit ihrem Ex-Mann Jeffrey hat und anders als seine Ex-Freundin nicht jünger, sondern sogar 6 Jahre älter als er war, störte ihn nicht. Ganz im Gegenteil. Er verstand sich sogar mit ihrer Tochter Ava auf Anhieb und behandelte sie, als sei sie seine eigene Tochter. Nach ein paar Jahren verlobten sich die beiden und heirateten im März 2015. In den ersten Jahren ihrer Ehe wirkten die beiden sehr glücklich. Doch Gretchen verbrachte die nächsten Jahre damit, zu versuchen, ihn zu verlassen. Sie vertraute Freunden an, dass David zunehmend manisch und manchmal auch verbal ausfällig wurde. Sie trennten sich einmal für mindestens 6 Monate, kamen aber auch wieder zusammen. 2017 verlor er sogar seinen Job als Personal Trainer, da er auch Kundinnen gegenüber vermehrt aggressiv wurde. Doch er konnte seine Chefin davon überzeugen, ihm eine zweite Chance zu geben. Er versicherte ihr, dass er Kurse besuchen würde, um sich zu bessern. Und er schien sich tatsächlich zu bessern. Ende 2019 verschlechterte sich allerdings wieder sein Verhalten. Ende Dezember vertraute Gretchen sich schließlich ihrer Chefin Dawn an und schrieb ihr: »Ich beobachte ihn über die Kameras und warte darauf, dass er ins Bett geht. Dann gehe ich nach unten und hole ein Messer, das ich, nur für den Fall, unter mein Kopfkissen lege und hoffe, dass ich dann etwas Schlaf bekomme.« Um Weihnachten herum bemerkt sie, dass er immer seltsamer wurde und niemanden in die Nähe seines Rucksackes ließ. Da sie ein mulmiges Gefühl hatte, warf sie einen Blick in den Rucksack, als sie die Gelegenheit dazu hatte. Erschrocken stellte sie fest, dass sich darin ihr Ehering, ihr Führerschein, ihre Kreditkarten, ihr Pass und Bargeld befanden. Das machte ihr so große Angst, dass sie sich sofort von ihm trennte und anschließend die Schlösser austauschen ließ. Am 26. Januar 2020 brach David vor Trauer zusammen. Grund dafür war allerdings nicht die Trennung von Gretchen, sondern der tragische Tod von Kobe Bryant und seiner Tochter Gigi bei einem Hubschrauberabsturz. Als jemand bei der Arbeit versuchte, ihn zu trösten, rastete er komplett aus. Am 24. Februar erschien er nicht zur Arbeit. Als seine Chefin ihn zur Rede stellte, brach er ihr gegenüber in Wut aus und sie traf erneut die Entscheidung, sein Arbeitsverhältnis zu beenden. Diesmal endgültig. Seine Chefin riet sogar Gretchen dazu, sich von ihm fernzuhalten. Am 28. Februar 2020 reichte Gretchen schließlich die Scheidung ein. David verabredete sich mittlerweile mit einer anderen Frau. Nach nicht einmal einem Monat musste aber auch sie feststellen, dass mit ihm etwas nicht stimmt und er Aggressionsprobleme hat. Am 7. März besuchen sie gemeinsam einen Malkurs. Als sie jedoch seinen Versuch, sie während des Kurses zu betatschen, zurückwies, sprang er auf, schrie sie mitten im Kurs an und stürmte nach draußen. Später am Abend, als sie ihn zu ihrem Haus zurückfuhr, um seinen Truck zu holen, sagte sie ihm, dass sie nicht möchte, dass er bleibt. Als sie zur Tür reinkommt, ist sie schockiert. Auf ihrem Bett und dem Esstisch waren Seesäcke, gefüllt mit seinen Kleidern, und im Gefrierschrank waren Lebensmittel aus dem Haus seiner Mutter verstaut. Kobe, Davids Husky, war im Hinterhof. David hatte offenbar bereits versucht, dort einzuziehen. Während sie seine Habseligkeiten einsammelte, lauerte David draußen, hämmerte gegen die Fenster und schrie sie an. Er ging erst, nachdem sie die Sicherheitsfirma ihres Viertels gerufen hatte. Eine Woche später, am 14. März, ereignete sich vor Gretchens Haus ein ähnlicher Vorfall. Während sie in den frühen Morgenstunden schlief, stand er vor ihrem Haus und machte draußen Lärm und versuchte sie dazu zu bewegen, mit ihm nach Costa Rica zu fliehen. Er war davon überzeugt, dass die Welt untergehen würde und dies der einzige Ausweg sei. Gretchen ließ ihn ein paar Stunden draußen stehen, bis sie schließlich nachgab und ihn hereinbat. Überreden ließ sie sich jedoch nicht. Später am Abend bemerkte ein Polizist bei seiner Streife, wie David sichtlich nervös und verschwitzt vor einem Restaurant in Riviera Beach auf und ab ging und sich irgendwann einer Gruppe von Teenagern näherte. Als der Beamte bemerkte, dass Davids Nummernschild teilweise durch schwarzes Isolierband verdeckt war, sprach er ihn an. David wurde defensiv und gab seiner 12-jährigen Stieftochter die Schuld. Und er weigerte sich, stillzustehen. Trotz der Warnung des Beamten, sich nicht zu bewegen, riss David die Tür seines Trucks auf und begann darin herumzuwühlen. Aus Angst vor dem, was als nächstes kommen würde, richtete der Beamte seine Waffe auf David und befahl ihm, sich auf den Boden zu legen. Als eine weitere Polizistin zur Verstärkung eintraf, sprang David vom Bürgersteig, tauchte kopfüber in seinen Wagen und griff unter den Fahrersitz. Die Polizistin packte David, doch David schlug dabei die Autotür gegen ihren Arm. Er wurde wegen gewaltsamen Widerstands gegen die Festnahme verhaftet. Als die Beamten später unter den Fahrersitz schauten, wo er hingegriffen hatte, fanden sie ein großes Bowie-Messer. Am 18. März wurde er jedoch wieder auf Kaution freigelassen. Sein Auto wurde am 20. März freigegeben, nur wenige Stunden vor dem Mord an Gretchen. Die Polizei weiß nun von Davids Vergangenheit und wie gefährlich er ist. Doch sie wissen nach wie vor nicht, wo er sich aufhält. Die letzte Spur, die er hinterlassen hat, war bei einem Pfandleiher in Pensacola. Er versuchte dort unter anderem einen Ring von Gretchen zu verkaufen und behauptete, dass es sich dabei um Schmuck von einer verstorbenen Verwandten handelt. Am 30. März geht ein überraschender Anruf bei der Polizei ein. Es ist David, der dem Beamten mitteilt, dass Gretchen bei ihm sei. Sie wolle aber nicht mit der Polizei sprechen. Stattdessen liest er eine angebliche Stellungnahme von ihr vor. Darin heißt es, dass Gretchen illegale Machenschaften bei ihrem Arbeitsplatz aufgedeckt habe. Daraufhin habe man einen Auftragsmörder zu ihrem Haus geschickt. Die Polizei weiß allerdings, dass dies gelogen war. Schließlich ist auf den Überwachungsvideos zu sehen, dass David sie ermordet hat. Dann haben die Ermittler Glück. Kurz vor Mitternacht, am 31. März 2020, wird David in Las Cruces, New Mexico, festgenommen, als er mit seinem Hund spazieren geht. In seinem Auto findet die Polizei das zerstörte Handy von Gretchen, zwei Amazon Echo-Geräte und einige demontierte Sicherheitskameras. Das Auto wird schließlich auch noch mit einem Leichenspürhund durchsucht. Und auch hier schlägt der Hund an. Er hatte Gretchens Leiche also in diesem Auto transportiert. Bei seinem Verhör bleibt er bei der Version, dass Gretchen illegale Machenschaften bei ihrer Arbeitsstelle aufgedeckt habe und nun jemand hinter ihr her sei. Ihr Ex-Mann Jeffrey sei auch in der Sache verwickelt. David habe sie nur beschützen wollen. Ganze 35 Mal behauptet er, dass Gretchen noch am Leben sei. Doch die Ermittler wissen, dass dies gelogen ist. Schließlich haben sie den Videobeweis. Selbst als die Ermittler ihm die Beweise vorlegen, behauptet er weiterhin, dass sie noch am Leben sei. Um herauszufinden, wo er Gretchens Leiche versteckt hat, beschließen die Ermittler, einen ungewöhnlichen Weg zu gehen. Um kurz nach 2 Uhr morgens klopft es an der Tür von Jeffrey Dreyer. Es ist ein Polizeibeamter, der vor der Tür steht und ihn fragt, ob er seine Tochter Ava wecken könne. Da David nun in Gewahrsam sei, erklärt der Polizist, wolle man eine Sprachaufnahme von Gretchens Tochter verwenden, um David um Informationen zu bitten. Sie wissen, dass David ein gutes Verhältnis zu seiner Stieftochter hatte und sie über alles liebt. Vielleicht können sie auf diesem Wege ein ausführliches Geständnis von ihm erhalten. Ihr Vater stimmt mit Absprache von Ava schließlich zu und sie nehmen Folgendes auf. David, hier ist Ava. Ich liebe dich. Ich habe Angst und ich vermisse Mama. Ich muss wissen, wo meine Mama ist. Bitte tu das Richtige und sag mir, wo meine Mama ist. Bitte. Ich liebe dich. Die Polizisten spielen David die Aufnahme vor, aber er zeigt keine Regung. Stattdessen verlangt er nach einem Anwalt. 9 Monate vergehen und Gretchens Leiche kann nach wie vor nicht gefunden werden. Man spricht David der Entführung schuldig und stuft die Anklage auf Mord ersten Grades hoch, sodass die Todesstrafe möglich wird. Plötzlich will David gestehen und will sich schuldig bekennen, Totschlag, jedoch nicht Mord, begangen zu haben und will im Gegenzug verraten, wo Gretchens Leiche vergraben liegt. Am Morgen des 21. Dezember 2020 startet der Prozess. Weil die Gerichte wegen Corona geschlossen sind, geht der Prozess sehr schnell und anders als sonst. Der Prozess findet per Telefonkonferenz statt. Gegen 15.30 Uhr werden Gretchens Überreste, etwa 5 Kilometer von ihrem Haus entfernt, in einem Waldgebiet hinter einem Pflegeheim eingewickelt in einer Decke entdeckt. Laut Gerichtsmedizin wurde Gretchen erstochen. Ihre Leiche weist etliche Stichwunden im Nacken und am Oberkörper sowie Abwehrspuren auf. Gretchen hatte um ihr Leben gekämpft. Am 14. Januar 2021 wird David Anthony gemäß den Bedingungen seiner Einigung zu 38 Jahren Haft verurteilt. Vor Gericht sagt er mit zitternder Stimme und gesenktem Kopf, dass er nicht gekommen sei, um sich zu entschuldigen, nur um den Kontext zu erklären. Menschen leben nach ihren Illusionen, sagt er. Und meine Illusionen sahen Covid-19 als eine Weltuntergangsprophezeiung. Ein Armageddon, dem ich mich entziehen wollte, koste es, was es wolle. Wenn Handlungen losgelöst von ihren Konsequenzen stattfinden, fügt er hinzu, während sein Gesicht und sein Hals rot wurden, dann ist das der Moment, in dem der Wahnsinn eintritt. David geht nicht darauf ein, was genau am letzten Tag in Gretchens Leben geschah oder welche außergewöhnlichen Anstrengungen er unternahm, um sein Verbrechen zu vertuschen. Stattdessen liest er von einem Blatt Papier vor sich ab. Gibt es irgendwas, das ich sagen kann, um mein Mädchen zu trösten, das seine Mutter verloren hat? Gibt es Worte, die die Last einer Mutter lindern können, die ihre Tochter verloren hat? Er betrachtet seine fast 4 Jahrzehnte lange Haftstrafe als langen Spaziergang mit Gott. Hinter Gittern verbringt er seine Tage damit, Bibelverse zu studieren, die Heilige Schrift auswendig zu lernen und Meditation zu praktizieren. Ich bete, dass Gretchens Familie mir und mein Verbrechen eines Tages den Geist der Vergebung entgegenbringen kann. Nicht um meinetwillen, sondern um zu beweisen, dass Liebe und Vergebung mächtiger sind als Hass.
Okay. Also ich habe mir drei Sachen aufgeschrieben, die eigentlich im Prinzip alle auf das Gleiche hinauslaufen. Mhm. Soll ich die mal kurz zum Besten geben?
Na klar.
Das Ganze steht unter der Überschrift, warum hat da nicht mal irgendeiner was gesagt? Also ich finde das so faszinierend, da kommt die Polizei und dann sagen die Nachbarn, ja, da gab es gestern Abend Schreie mit Nein und lass mich und hin und her, riesiger Terror. Ich habe auch mal ein Auto fotografiert, was mir in irgendeiner Form verdächtig vorkam, aber da hat keiner mal die Polizei gerufen. Ich kann das nicht verstehen.
Ja, also als ich den Fall recherchiert hatte, habe ich auch nur kopfschüttelnd davor gesessen und dachte mir, genau dasselbe wie du jetzt gerade. Das Ding ist, du darfst nicht vergessen, es war gerade der Beginn der Corona-Zeit, sprich die Leute waren alle zu Hause, hatten Angst rauszugehen und auch die Anzahl der Fälle von häuslicher Gewalt haben sich in dieser Zeit extrem vermehrt. Ganz viele Menschen standen extrem unter Druck. Viele Haushalte haben sich so oder so auch verbal in die Haare bekommen und dementsprechend war das für viele gar nichts Neues, dass es hin und wieder mal irgendwie verbale Auseinandersetzungen gab. Nun war jetzt beispielsweise kein Schuss dabei oder ähnliches, wo man jetzt definitiv davon ausgehen könnte, dass da was passiert ist. Ja, wenn man hört, nein und oder das tut weh, sie hat ja nicht Hilfe gerufen. Also zumindest haben das die Nachbarn nicht gehört, ja, dass sie Alexa in dem Fall dann gerufen hatte oder versucht hat, Alexa den Notruf wählen zu lassen. Das kam ja dann bei den Nachbarn nicht mehr an. Also ich kann es dir auch nicht sagen. In meinem Fall, ich hätte definitiv reagiert, weil es ist immer schlimmer wegzuschauen, als einmal zu viel zum Hörer zu greifen und zu sagen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mir zu viel Sorgen mache, aber ich habe gerade von meinen Nachbarn ganz eindeutige Geräusche gehört oder da gab es einen sehr heftigen Streit und ich mache mir gerade große Sorgen. Könnten Sie da mal jemanden vorbeischicken und nachschauen?
Ja, oder wenn man jetzt nicht den Schritt gehen will, die Polizei zu rufen und man traut es sich zu. Wenn das jetzt natürlich bekannt ist, dass es gewalttätige Nachbarn sind, dann nicht, wenn das jetzt Nachbarn sind, zu denen man sonst eigentlich ein gutes Verhältnis hat, dass man geht selbst mal gucken oder halt, wie gesagt, man ruft die Polizei.
Nee, und wenn da würde ich sagen, nicht selber gucken. In so einem Fall würde ich wirklich nicht selber gucken gehen. Ich persönlich hätte erstens viel zu sehr Schiss davor und zweitens, wenn du schon so ein Streitgespräch mitverfolgst, du weißt ja nie, da kann ein Mensch vor dir stehen und der netteste Mensch aller Zeiten dir gegenüber sein, aber trotzdem irgendwann mal eben diesen Schalter umlegen. Und also du kannst ja nicht wissen, was dich dann in dem Fall erwartet. Also ich würde nicht den Helden spielen wollen und direkt mal rübergehen. Es sei denn, du hast vielleicht irgendwelche Vorkehrungen getroffen und kannst dich selbst verteidigen. Aber also im besten Fall wirklich einmal lieber zu viel die Polizei gerufen als weggucken. Weil weggucken, das ist das Unterste, was man machen kann.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch so, wenn drüben nichts ist, dann brauchen die Leute sich ja auch keine Gedanken zu machen. Und ich muss dazu sagen, wenn bei mir die Polizei vor der Tür stünde und ein wachsamer Nachbar hat irgendwas gehört, ich würde mich hinterher noch bei dem bedanken. Ich würde sagen, finde ich toll, dass du reagiert hast. Hätte ja wirklich irgendwas passiert sein können hier oder so. Also für mich wäre das jetzt kein Grund, mich mit der Nachbarschaft zu verstreiten, ganz im Gegenteil. Aber das fand ich wirklich faszinierend.
Nee, und sowas kannst du ja sowieso auch anonym melden. Also es ist ja nicht so, dass die Polizei vor der Tür steht und sagt, Frau Müller hat eben gerade angerufen. Ne? Also so wird das ja nicht passieren.
Ja, das Zweite war dann, als David dann gegenüber seiner Ex-Freundin halt auch auffällig wurde.
Welcher Ex-Freundin?
Ja, zum einen vor der, wo er sich da niedergekniet hat, um sich zu trennen, was ja auch absolut der helle Wahnsinn ist. Mhm. Aber auch so in Bezug auf sein Umfeld, also dass da auch niemand mal gesagt hat, okay, hier könnte es sein, dass das in eine Richtung geht bei dem jungen Mann, die vielleicht auch bedenklich ist oder irgendwie sowas. Also ich meine, das waren ja wirklich diverse Anzeichen dafür, dass der wirklich so ein bisschen vom rechten Weg abgekommen ist, um es mal neutral auszudrücken.
Ja, deswegen habe ich auch ganz bewusst die ganzen Ex-Beziehungen beziehungsweise auch die Beziehung nach Gretchen mit in den Fall reingenommen. Auch wenn sie jetzt nichts zu dem Fall beigetragen haben, fand ich, dass genau diese Beziehungen ein exaktes Bild von David gemalt haben. Und ich stand auch vor dem Fall und dachte mir, warum zum Teufel hat denn keiner mal irgendwie was gemacht oder versucht, in dem Sinne zu helfen, dass man ihm rät, geh doch bitte zum Psychologen oder sowas. Vor allem die Familie. Wenn die Familie ja sogar schon davon gesprochen hat, dass sie eine bipolare Störung bei ihm vermuten, frage ich mich, ja gut, aber warum hat man ihn dann nie zum Psychologen gebracht? Also warum hat man ihm nicht geholfen? Von ihm, also seine Seite aus, war so der Gedanke, nee, ich brauche keine Hilfe und das Wahrscheinlichste wäre ja auch, dass ich Medikamente verabreicht bekomme und Medikamente will ich halt wirklich nicht nehmen. Er hatte ja dann diesen Anti-Aggressionskurs. Ich habe den genauen Namen von diesem Kurs, den er tatsächlich besucht hat, den habe ich jetzt vergessen. Aber ich erinnere mich daran, dass ich in einem Artikel gelesen hatte, dass dieser Kurs eigentlich auch alles andere als fördernd war und sogar als eine Art Sekte beschrieben wurde. Also es war im Prinzip das genaue Gegenteil von fördernd.
Ja gut, das ist dann natürlich eher ungünstig, wenn man sich Hilfe sucht und dann auf gut Deutsch noch mehr radikalisiert wird. Das ist dann eher schwierig.
Diese Aussage ist aber auch mit Vorsicht zu genießen. Das habe ich nur in einem Artikel gelesen. Von da habe ich es jetzt nicht mit in den Fall reingenommen. Aber das fand ich dann auch schon sehr interessant. Der einzige Funken Hoffnung, der da irgendwie bestand, dass er sich da Hilfe gesucht hat, war dann halt auch eher sowas wie eine Sekte und hat ihm nicht wirklich geholfen. Auch wenn es erst zu einer kleinen Verbesserung seines Charakters kam, ja, hast du ja dann gemerkt, ein paar Monate später gab es dann wieder den nächsten Aggressionsausbruch.
Ja, heftig. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass es natürlich total schlimm ist für die Tochter von Gretchen, dass sie dann da eine Sprachnachricht aufnehmen muss, damit er sagt, wo die Leiche der Mutter ist. Vom ermittlungstechnischen Standpunkt her ist das zu verstehen, aber ich finde es natürlich, für so einen jungen Menschen ist das natürlich die Hölle.
Ja, auf jeden Fall. Also das war ein Teil, den ich zum Glück nicht im Original gehört habe. Mir lagen auch einige Videoausschnitte, wie zum Beispiel die Videos der Überwachungskameras. Die Sprachaufnahme der Tochter Ava habe ich zum Glück nicht gehört. Aber ich muss sagen, alleine schon beim Lesen, beim ersten Mal lesen, ich habe Rotz und Wasser geflennt. Wenn du dir vorstellst, deine Mutter ist gerade verstorben und du musst jetzt den Menschen, von dem du eigentlich ein gutes Bild hattest und mit dem du gut zurechtkamst, aber von dem du weißt, er ist der Mörder deiner eigenen Mutter, dem musst du jetzt noch vorspielen, hier, ich liebe dich nach wie vor, aber bitte, ja, sei so ehrlich, sag, was passiert ist, sag, wo ich meine Mutter finden kann. Es ist so herzzerreißend, das ist ganz, ganz schrecklich. Ich will mir das nicht vorstellen, an ihrer Stelle zu stehen.
Was halt zum Schluss wieder auffällig war, war dann halt dieses krasse Umschlagen nach der Inhaftierung in diesen Glaubenswahn, will ich es mal nennen, oder religiösen Wahn nennt man es ja eher. Das finde ich halt eben auch, ja, wieder sehr krass, ging halt auch wieder komplett in eine andere Richtung. Erstmal war es ja mehr so Verschwörungstheorie, wir sind alle dem Tode geweiht, so nach dem Motto. Und dann jetzt halt so in die Richtung, das fand ich jetzt auch schon relativ krass.
Ja, das haben wir tatsächlich öfter nach einer Inhaftierung. Was ich an diesem Fall ein bisschen schade finde, ist, dass ich kein psychologisches Gutachten vorliegen hatte, weil das hätte mich an der Stelle wirklich sehr interessiert. Allerdings gab es dieses wohl auch gar nicht. Und das war dem Ganzen geschuldet, dass es auch gar keinen richtigen Prozess gab. Also es war ja zur Corona-Zeit, sprich, dass der Prozess ja auch völlig anders stattgefunden hat. Also per Videokonferenz oder Telefonkonferenz. Und dann sind halt eben einige Dinge einfach weggefallen.
Ja, es ist natürlich auch wirklich krass, so einen schweren Fall dann übers Telefon zu verhandeln. Ich meine, gut, sie hatten halt keine andere Möglichkeit, aber ja, ob man dann nicht vielleicht besser, um einen vernünftigen Prozess zu gewährleisten, sagt, okay, es bleibt jetzt erstmal U-Haft bestehen und wir warten ab, bis wir wieder eine Möglichkeit haben, das vernünftig aufzuarbeiten.
Naja, gut, also da hätte man ja auch ewig warten müssen, ne?
Ja, also es war ja, wie gesagt, es war für alle eine herausfordernde und schwere Zeit. Das war ja eine Situation, die es so noch nie gegeben hat vorher. Das konnte ja überhaupt niemand absehen. Aber es ist halt schon krass, dass so ein heftiger Fall dann ja telefonisch verhandelt werden muss.
Ja. Was ich ganz schlimm finde, ist, dass er ja kurz vor dem Mord ja nochmal straffällig wurde und diese Polizistin mehr oder weniger angegriffen hat, also sich der Festnahme widersetzt hat. Wäre er nicht auf Kaution freigekommen und wäre, also sein Auto ist ja quasi nur ein paar Stunden, bevor er dann den Mord begangen hat, ist ja erst sein Auto freigegeben worden. Wäre er nicht auf Kaution freigekommen, aufgrund zum Beispiel seiner Vorstrafe, oder wäre länger inhaftiert gewesen, wer weiß, ob der Mord dann so gar nicht stattgefunden hätte.
Ja, und in erster Linie halt wirklich mal, wäre er vielleicht mal behandelt worden in irgendeiner Form. Wer weiß, in welche Richtung es dann gegangen wäre. Hm. dann hätte man vielleicht gar nicht so weit gehen müssen, dass es überhaupt zu Inhaftierungen gekommen wäre.
Ja, zumal ich auch sein Motiv überhaupt gar nicht verstehe, weil er zu diesem Zeitpunkt ja auch gar nicht mehr Gretchen, ja, nachgeweint hat oder so. Also er war ja längst in einer neuen Beziehung. Also so viele Dinge habe ich nicht verstanden, was seine Beweggründe waren. Selbst wenn er irgendwie so eine Halbwegsbegründung dafür abgegeben hat. Aber was hat denn bitte seine Weltuntergangstheorie oder Angst davor, damit zu tun, dass sie ablehnt, eben mit ihm nach Costa Rica zu fahren? Und sie war ja auch wohl nicht die Einzige, die er dazu versucht hat zu überreden. Das hat er wohl auch mit mehreren gemacht. Also nicht nur mit ihr alleine.
Ja, vielleicht war er der Meinung, dass es irgendwie in seinem Heimatland gefährlicher ist mit der Verschwörung oder sonst irgendwas. Das kann man ja nicht nachvollziehen. Deswegen wäre es halt mal wichtig gewesen, dass das mal aufgearbeitet worden wäre.
Ja, ja, natürlich, natürlich. Aber trotzdem finde ich dann nicht die Brücke zu, okay, sie kommt nicht mit, also muss ich sie ermorden?
Ja gut, ich kann es mir halt höchstens so vorstellen, dass es da ein Gespräch gab dann, was sich natürlich immer weiter hochgeschaukelt hat. Sie hat natürlich auch Angst gehabt. Es wurde immer emotionaler, lauter und irgendwann hat er dann rot gesehen. Anders kann ich mir es jetzt nicht erklären. Wie gesagt, also ich war nicht dabei. Aber
laut Video der Überwachungskamera war es ja wirklich so, dass er ja einfach früh morgens vor ihrem Haus herumgelungert ist, bewaffnet war mit irgendeinem länglichen Gegenstand, könnte ein Bowie-Messer gewesen sein, könnte auch eine Stange gewesen sein. Und dort hat er ja schon dann quasi auf sie gewartet, um sie zu überfallen. Also es kam ja vorher gar nicht zu einem Gespräch. Und das ist das, was mich so verwirrt. Man muss auch dazu sagen, ein verdammtes Glück, dass Ava, also ihre Tochter, zu diesem Zeitpunkt bei ihrem Ex-Mann Jeffrey an dem Wochenende war. Stell dir mal vor, sie wäre an dem Wochenende auch bei ihr gewesen. Ich will nicht wissen, was dann passiert wäre.
Nee, das möchte ich mir gar nicht vorstellen.
Ja. Das hatte ich übrigens auch gar nicht so in einem Fall, glaube ich, richtig rausgearbeitet, dass Gretchen mit Jeffrey ein sehr, sehr gutes Verhältnis nach wie vor hatte. Also sie hatten sich das Sorgerecht für Ava geteilt und da gab es irgendwie nie Streitpunkte. Ich meine, man hat es ja gemerkt. Jeffrey ist ja selbst zur Polizei gegangen, weil er sich als erster die größten Sorgen gemacht hat. Er hat selber versucht nachzurecherchieren, okay, ist sie denn in dem Krankenhaus und so weiter und so fort. Das würde man nicht machen, wenn man irgendwie ja im Streit wäre. Die zwei haben sich sehr, sehr gut verstanden, hatten das geteilte Sorgerecht. Und an diesem Wochenende war Ava, wie gesagt, bei Jeffrey. Und das war halt eben ihr Glück.
Was man halt auch noch dazu sagen kann, ist, dass dem Täter natürlich auch zugute kam, dass aufgrund von dieser Corona-Pandemie viele Sachen halt auch abgeschnitten waren. Deswegen mit diesen ganzen SMSen, die da hin und her geschickt wurden. Dass man es auch gar nicht so genau nachprüfen konnte, anfänglich natürlich. Als die Polizei dann natürlich ins Krankenhaus gegangen ist und gesagt hat, hallo, liegt die Frau überhaupt hier? Dann natürlich schon. Aber jeder hat das dann so gelesen, hat gedacht, oh ja, das ist bestimmt was Schlimmes, vielleicht wird es ja dann besser und so. Und hat das dann erstmal auch auf sich beruhen lassen.
Ja. Gut, ich habe dir einige Fotos bereitgestellt und die könnt ihr euch jetzt auch auf Instagram ansehen. Wie gesagt, findet ihr uns unter @alleihremörder. Als allererstes habe ich tatsächlich ein Bild von David Anthony von der Überwachungskamera in der Garage. Das Interessante war, anfänglich war er auf den Aufnahmen die ganze Zeit gar nicht zu erkennen. Erst nachdem er irgendwie die Kamera dann, also ich glaube, es war so, dass er die Kamera versucht hat wegzunehmen, hat dann aber in dem Moment dann einen anderen Teil der Garage gefilmt, weshalb man auch am Anfang Gretchen gar nicht auf dem Boden liegen sehen hat, sondern erst später. Erst später hat man dann ihre Leiche auf dem Boden liegen sehen. Nachdem er die Kamera bewegt hat. Und in diesem Moment, als er angefangen hat, an der Kamera rumzuwerkeln, war er natürlich sehr nah an der Kamera. Und daher entstand dann halt auch eben diese Aufnahme, die dann auch veröffentlicht wurde.
Okay. Ja, dann hast du von dem Truck hast du noch ein Bild, sehe ich. Ja.
Genau, ich habe noch von dem Truck ein Bild und auch von der Garage. Auf dem Foto kannst du auch erkennen, dass ja der Boden so weißlich ist, also dass da halt wirklich mit so richtig hartem Reinigungsmittel oder Bleichmittel gearbeitet wurde. Ja, und dann zuletzt natürlich noch ein Foto, auf dem Gretchen und David Anthony nochmal zu sehen sind, eben zu ihren glücklichen Zeiten. Es gibt auch viele weitere Fotos, auf denen du halt wirklich erkennen kannst, es war ein riesiger Mann von 2 Metern. Also dementsprechend hat man ihn dann doch auf den Videos der Überwachungskamera des Krankenhauses so schnell erkennen können oder sagen können, okay, das ist auch ein sehr großer Mann. Eventuell kommt David Anthony wirklich in Frage. Er war sehr groß, sehr durchtrainiert,
Ja, hat sie keine Chance gegen gehabt.
Nein, nein, definitiv nicht. Wobei, unter den Umständen hätte sie wahrscheinlich auch keine Chance gehabt, selbst wenn da jetzt ein 1,70 Meter Mann vor ihr gestanden.
Nein, aber halt jetzt noch mal krasser ausgedrückt.
Gut. Ihr könnt eure Meinung zu dem Fall natürlich auf Instagram unter den Kommentaren dann gerne posten, unter dem Beitrag. Oder aber ihr nutzt auch gerne Spotify dafür, denn dort gibt es mittlerweile eine Kommentarfunktion. Sprich, ihr schreibt einen Kommentar, wir können diesen freigeben und sogar beantworten, was ganz toll ist, dass wir darauf antworten können. Ansonsten, wenn ihr sowieso schon dabei seid, dann gebt doch mal eine kleine Sternebewertung ab. Müsst ihr auch keinen Text dazu schreiben, geht ganz schnell und damit bereitet ihr uns eine riesige Freude. Möchtest du mir ein neues Jahr ziehen?
Ja. Ihr könnt uns natürlich auch gerne E-Mail schreiben, contact@allejahremörder.de, Mörder mit OE geschrieben, falls ihr nicht mit den sozialen Medien da Bock drauf habt. Und jetzt ziehe ich dann gerne ein neues Jahr.
Das wollte ich bei den Fallvorschlägen erwähnen.
Ach so, Entschuldigung.
Ja, bestimmt, ich hab's vergessen.
Es tut mir leid. Nein, nein, ich wollte einfach nur dich entlasten. So. 2010.
Das ist tatsächlich ein heiß begehrtes Jahr, weil wir das schon 5-mal hatten, sehe ich gerade. Wir haben aber auch noch Fallvorschläge, wie ich sehe. Und das Interessante ist, den ersten Fallvorschlag, den ich sehe, ist Taximörder. Also wer auch immer diesen Fall vorgeschlagen hat, den werde ich nicht machen können, weil wir hatten vor kurzem Taximord.
Ja. Okay, dann würde ich das mal notieren, ja? Mhm. Erledigt.
Super. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, ob sie das Atmen eingestellt haben. Das letzte Mal haben sie es nämlich nicht getan.
Habe ich. Ja, gut. Es ist im Moment, ich hoffe, dass es gesundheitsmäßig wieder Aufschwünge gibt demnächst. Okay. Dann bleibt uns nur noch, euch einen schönen und entspannten Wochenstart zu wünschen. Passt gut auf euch auf. Und wir hören uns dann, wenn ihr Lust habt, am Mittwoch bei Ungedings, das ist unser anderer Podcast, da geht's etwas gemütlicher zu, ein bisschen und vor allen Dingen lustiger. Und ansonsten nächsten Sonntag wieder hier bei Alle Jahre Mörder. Bis dahin, bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Und vergesst nicht, auf Instagram vorbeizuschauen, wegen dem Giveaway. Macht's gut, bye.